wenn euch das nichts ausmacht, will ich gerne dann die Sprache wechseln. Ja, vor 5 Jahren waren wir mitten in der Covid-Welle. Oder wie sagt man in der Schweiz, sagt man glaube ich gar nicht Covid, da sagt man Coronavirus. Ja, Corona. Seither ist uns die Wichtigkeit der Gesundheitsberufe noch etwas klarer geworden. Und für die Personen, die da arbeiten, wollen wir ja auch dankbar sein. Denn die kümmern sich nicht nur um die Anatomie unseres Körpers. 1858 hat ein junger Arzt und Biologe ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist unter den Gesundheitsprofis. Gray's Anatomy heißt das Buch. Mehr als 100 Jahre danach hat dieses Buch eine anscheinend sehr berühmte Fernsehserie hervorgebracht. Ich habe diese Serie zwar nie selber angeguckt, aber anscheinend wird sie quasi auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Mit über 300 Episoden ist sie die längste Klinikserie der Geschichte des Fernsehens. Grey's Anatomy. Heute möchte ich den Originaltitel leicht abändern in einen französischen. Grey's Anatomy wird deshalb Gras Anatomie oder eigentlich richtig grammatikalisch L'Anatomie de la Grâce. Zu Deutsch die Anatomie der Gnade. Und genau wie die Serie ist auch sie von einem Buch inspiriert. Aber nicht irgendeinem Buch natürlich, sondern die Anatomie der Gnade Gottes wird uns in der Bibel aufgezeigt. Und sogar so klar, dass wir sie in unserem Leben erleben können. Wir könnten jetzt ganz viele Bibelstellen nehmen, anschauen und sehen, wie viel von all den Texten in der Bibel von Gottes Gnade sprechen. Eine, die mich schon ganz speziell immer wieder angesprochen hat, möchte ich heute Morgen eben etwas genau mit euch ansehen. Sie befindet sich in 2. Korinther 12, speziell der Vers 9, und wir werden jetzt zuerst die Verse 7 bis 10 lesen. 2. Korinther 12, 7 bis 10. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. 3-mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich habe das jetzt aus der Neues Leben Bibel gelesen, die Sabine gerade kürzlich ganz neu gekauft hat, weil ich eben nicht so oft in der deutschen Bibel drin bin. Aber ich fand diese Übersetzung ganz, ganz interessant. Nein, Paulus, der ist nicht gestört. Was er sagt, hat wirklich Hand und Fuß. Es stimmt nämlich mit dem überein, was die Bibel auch sonst in ihrer Gesamtheit sagt. Zuerst ein kurzer Blick auf den Kontext, damit wir dann noch besser verstehen können, weshalb Paulus sagt, was er sagt. Ach ja, da habe ich vergessen, vorwärts zu gehen. Danke, Daniel. Der Apostel hat diesen Brief ums Jahr 55 geschrieben, auf seiner dritten Missionsreise. Er hat also schon ziemlich viel erlebt und vor allem auch gesehen, wie Gemeinden gegründet werden konnten durch Gottes Hilfe und wie sie gewachsen sind. Er hat erlebt, was es da so alles für Herausforderungen gibt. In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus von Versöhnung, von Freizügigkeit und von seinem Dienst. Das Ziel des Briefes ist es, die Gemeinde von Korinth zu mehr Reife und Stabilität zu ermutigen. Das kann man nicht befehlen, aber da kann man einige Tipps dazu geben. Und warum wollte er das machen? Weil es in dieser Gemeinde anscheinend mehrere kritische Situationen gab. Eine davon war, dass sich zahlreiche Gläubige von religiösen Extremisten, würde man heute sagen, von ein paar Superaposteln anziehen ließen. Das Problem war dabei nicht nur die Tatsache, dass sie Lehren einführten, die gar nicht so mit denen von Jesus übereinstimmten, sondern sie waren auch sehr eingebildet anscheinend, überheblich. Paulus will die Korinther wachrütteln und ihnen zeigen, was wirklicher Christendienst ist. In unserer Schlüsselstelle kombiniert er diese mit der Lehre zur Bescheidenheit und der Gnade von Gott, weil das nämlich zusammengehört. 2. Korinther 12 gibt auch eine Antwort auf die große Frage des Leidens. Die Medizin, die spricht meist nur über Schmerzen. Gottes Wort spricht von Leiden und wie wir es angehen sollen. Meine Gnade reicht dir, denn meine Kraft erfüllt sich in deiner Schwachheit. Das ist so ungefähr der Satz, den Paulus vom Herrn zugesprochen bekommen hat. Wir wissen nicht genau, was der Dorn von Paulus war und warum ihn Gott nicht weggenommen hat. Aber Paulus beschwert sich nicht. Er will viel lieber seine Hoffnung teilen, die von dieser Herausforderung ausgeht. Hier also die Anatomie des begnadeten Dieners. Und wir sind alle Diener dieses Jesus. Erstes Element, der Kopf. Das ist die Gnade Gottes an sich. Das Hirn, die Zentrale. In der Bibel finden wir zwei Aspekte der göttlichen Gnade. Die zwei sind eng verbunden und ergänzen sich. Einerseits haben wir da Gottes Gunst oder eben Gnade, Zuneigung durch Jesus, die uns so richtig unverdient gegeben wird. Und andererseits, der zweite Aspekt, ist der Beistand des Heiligen Geistes in unserem Leben, eben auch gekennzeichnet durch die Gnade. Die unverdiente Gnade, die gleicht einer präsidentschaftlichen Gnade für einen Gefängnisinsassen, der juristisch gesehen schon verurteilt ist und eigentlich sitzt, der aber aus reiner, purer Gunst des Präsidenten begnadigt wird. Wir hatten da so ein paar Beispiele Ende Jahr 2024, als Mr. Biden da so eine ganze Serie von Leuten begnadigt hat. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Oder Monsieur le Président de la France macht das auch. Immer wieder, ein bisschen weniger oft und ein bisschen weniger ausgiebig. Aber das kommt auch vor, der kann das auch, der hat auch die Macht dazu. Ich glaube, der Schweizer Präsident darf das nicht. Das ist Gnade, weil diese Leute auf keine andere Weise hätten befreit werden können. Ja, so sind wir auch begnadet von Jesus. Der Beistand des Heiligen Geistes ist ein bisschen auf der anderen Seite eben neben dieser oder in dieser Gnade ein bisschen wie eine konstante Wi-Fi-Verbindung zu Gottes Netz, die nie unterbrochen wird. Nie. Und ihr müsst nicht wählen zwischen 5G oder wie sagt man dem in der Schweiz, 5G-Netz oder Wi-Fi zu Hause oder der Übergang, der manchmal ein bisschen unpraktisch ist. Nein, dieses Problem kennt Gottes Wi-Fi nicht. Die Bibel beschreibt den Beistand des Heiligen Geistes mit Verben wie hinunterbeugen, verneigen und auch mit der Freude. Gott hat sich komplett erniedrigt, um uns zu retten und um uns zu begnadigen. Wir werden also nicht stark in der Schwachheit, weil wir genau wüssten, wie man die Gnade empfangen muss, sondern weil er uns mit Kraft begegnet durch seinen puren Willen. Der Kopf unseres Lebens, von unserer gesamten Anatomie, das ist Jesus Christus. Ich lese in Galater 2, den Vers 20. Da steht, ich lebe, Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist die Basis, um alle Teile unserer begnadeten Person verstehen zu können. Um in dieser Genugheit, ich habe das Wort nicht gefunden auf Deutsch, la suffisance, die Genugheit von Christus leben zu können, braucht eine echte Bescheidenheit. Stolz ist deshalb so ziemlich genau das Gegenteil der Gnade. Da passt auch Jakobus, Kapitel 4, die Verse 5 bis 6. Da steht, meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Paulus erkennt, dass sein Dorn ihm hilft, bescheiden zu bleiben. Er erkennt sogar, dass Gott diese schmerzliche Schwierigkeit zulässt. Aber er weiß auch, dass ihn das schützt vor anderen Herausforderungen, vor anderen Schwierigkeiten. Der Apostel hat verstanden, dass sein Gesundheitsproblem es ihm ermöglicht, zu Gott zu schreien. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du dir sagst, ja, das ist mehr als nur ein Dorn im Auge. Das ist mehr als nur eben eine kleine Schwierigkeit vorübergehend. Vielleicht ist da jemand gegangen. Vielleicht ist da eine Problematik, wo du selber nicht weißt, wie sie denn gelöst werden könnte. Aber selbst in diesem Fall dürfen wir es tun, wie der Paulus es gemacht hat. Er hat nämlich zuallererst um Hilfe gerufen. Vielleicht dürfen wir das oder müssen wir das manchmal oft machen, mehrmals. Aber das dürfen wir. Vielleicht, ja, sollen wir sogar in einer langen Zeitspanne um Hilfe rufen. Bei diesem um Hilfe rufen ist es dann auch mehr die Tatsache, dass wir uns an Gott wenden, die zählt, als dass Gott auf jeden Fall die Lösung schenken muss oder soll. Das mag ein bisschen verrückt klingen, aber es ist das, was Paulus gelernt hat. Die Reaktion des Christen gegenüber Schwierigkeiten, Schwachheit, Krankheit ist es, zu Gott zu rufen. Er weiß, an wen er sich wenden muss und dass Gott ihn niemals alleine lässt. Es gibt eine übermenschliche Hoffnung, die sogar den Tod übersteigt. Und das ist Jesus. Und dann, ganz interessant, hört Paulus eine klare Antwort auf seine Fragen. Und er akzeptiert sie, die Antwort von Gott. In dem Vers, den wir zu Beginn gelesen haben, eben, ich nehme ihn nochmal, wie er in dieser Variante steht. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das sagt er nicht selber natürlich, sondern das sagt Gott zu ihm und er hört das. Und er will das seinen Freunden in Korinth erzählen. Das hat mir Gott so gesagt. Und er akzeptiert diese Antwort. Obwohl sie vielleicht menschlich gesehen nicht ganz so ausfällt, wie er sich das erhofft hätte. Paulus ist zwar schwach jetzt, aber ist total einverstanden, Gottes Antwort zu akzeptieren. Er verlangt nicht, die Gründe seines Leidens verstehen zu können, sondern er akzeptiert, schwach zu bleiben, um sich seinem Herrn besser öffnen zu können. Und da will ich Römer 8 auch mitschicken, weil das ist auch so eine Schlüsselposition in diesem Zusammenhang. Römer 8, Vers 28 und 29. Ich weiß gar nicht, ob ich das Das war das Rufen. Genau. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Ja, vielleicht können wir diesen Vorgang, die Tatsache, dass es eben manchmal weiterhin einen Dorn gibt, vielleicht können wir diesen Vorgang oder diese Tatsache mit einer Impfung gegen ein Virus vergleichen. Also die Vergleiche sind immer da, um ein bisschen zu helfen, zum Verstehen, sind aber meistens nicht 100% deckend mit dem, was Jesus damit sagen wollte. Aber oft kann man damit ein bisschen die Richtung angeben jedenfalls. Um auf eine potenzielle Attacke gegen unseren Körper vorbereitet zu sein, ermöglicht die Spritze, Antikörper zu entwickeln. Also ich bin, wie gesagt, nicht Doktor oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann enthalten die Antikörper eine kleine Dosis von dem Virus, gegen den gekämpft werden soll, damit unser Körper lernt, auf die Gefahr zu reagieren. Es ist nicht lustig, gestochen zu werden und vielleicht auch ein paar kleine Symptome zu haben. Aber wenn man weiß, dass es sich lohnt, um dann auf die Dauer gesamt geschützt zu sein, dann kann man das Ganze irgendwie besser akzeptieren. Genau auf diese Weise werden wir manchmal auch im Leben auf gewisse Dinge vorbereitet. Auch wenn wir da gar nicht gerne durchgehen. Um in vollen Zügen ganz aus der Anatomie der Gnade Gottes leben zu können, gibt es ein zweites Glied. Das ist die Kraft Gottes und unsere Abhängigkeit ihm gegenüber. Paulus stützt sich ganz auf das Versprechen von Gottes Wort. Sein Glaube und seine Lehre basieren nie auf eigenen Erlebnissen, auch wenn die manchmal eine Hilfe sind. Aber Paulus weiß genau, dass das nicht reichen würde. Paulus sagt, was er sich wünscht, und zwar, damit die Kraft von Christus auf mir ruhe. So etwa. Das auf ihm ruhen ist nur die Kraft von Christus, nur durch die Kraft des Christus möglich, der in uns wohnt. Das ist das bekannte, also im Französisch haben wir ein super Wort, das niemand versteht, aber alle Christen sagen, das ist das Tabernakle. Tabernakle, das ist das Wort auch wie heißt das Zelt auf Deutsch? Das Allerheiligste, genau. Und da gibt es ein Wort, das Wohnen unter uns, ja, das hat Jesus mit Tabernakle erklärt. Also auf Französisch hat er nicht selber geredet, aber wir haben es auf Französisch so übersetzt. Tabernakle. Damit die Kraft von Christus wirklich mitten unter uns wohnt und in uns ruht. Ja, das ist ein hebräischer Ausdruck, ja, zuerst von der absoluten Präsenz Gottes in uns. Mit anderen Worten, unsere Schwachheit akzeptieren heißt, Gott in das Loch einzuladen, das ich verspüre. Und falls ich mich zu stark fühle und eben denke, ja, den brauche ich gar nicht, dann muss ich mich vielleicht fragen, ob ich vielleicht noch nicht alle meine Lebensbereiche unter Gottes Kontrolle gestellt habe. Lassen wir ihn doch ab sofort handeln, noch mehr. Diese Ansicht der Schwachheit ist auch jene von Jesus selber. Er hat das allerbeste Beispiel gegeben, von Anfang bis zum Ende. Gerade weil Jesus sich herabgelassen hat, gerade weil er auf der Erde und am Kreuz schwach geworden ist, menschlich gesehen, konnte sich seine ganze Stärke mit dem Sieg über den Tod verwirklichen. Das alles ist vollbracht, aus Johannes 19,30, ist nur deshalb möglich, weil Jesus die Kraft hatte, für uns schwach zu werden. Da brauchte es ganz, ganz viel Kraft. Ja, Jesus war total solidarisch mit uns, auf der ganzen Linie. Und deshalb wollen wir das ebenfalls werden. sogar in der Schwachheit. Das heißt einerseits solidarisch werden mit Jesus, also der braucht das eigentlich gar nicht von unserer Seite her, aber wir wollen ganz mit ihm sein, solidarisch zu ihm, mit ihm, ganz enge Freunde von ihm sein. Und andererseits solidarisch werden mit Geschwistern in der Gemeinde, aber auch mit denen, die die frohe Botschaft erst noch entdecken werden. Was bedeutet das? Das heißt zum Beispiel, dass ich als Christ dem helfen will, der meine Hilfe braucht. Ja, machen auch Nicht-Christen, das ist auch schön, aber wenn wir es tun, weil wir wissen, warum wir es tun, und wenn dieser Grund Jesus ist, dann ist diese Hilfe nochmal anders. Egal, wo Gott mich dazu hinruft, um zu helfen oder dabei zu sein, da sollen wir hingehen. Und das bedeutet auch, dass da, wo ich selbst begrenzt bin und vielleicht die Herausforderungen meines Bruders oder meiner Schwester nicht verstehen kann, dass ich da den anderen trotzdem nicht fallen lasse. Vielleicht kann ich keine Lösung bringen, aber ich kann mit ihm, mit ihr im Gebet stehen. In Römer 12, 15 lesen wir, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Und Philipper 4, 13 steht, ich kann alles durch den, der mir Stärke gibt. Auch dem anderen helfen. Ich komme zu meinem letzten Körperteil, das zweite Bein. Es ist jenes, das die Gnade ergreifen will. Denn es ist ja schon immerhin etwas, zu wissen, dass Gott seine immense Güte gibt, ein unverdientes Geschenk uns offeriert. Aber es ist nochmal etwas ganz anderes, diese Güte in uns wirken zu lassen, damit da auch was draus wird. Das ist ein bisschen so, als würden wir ein Mitglied des Volkes Israels werden, während ihrer 40-jährigen Reise durch die Wüste. Jeden Tag mussten die da das Manna einsammeln. Sie konnten nicht sagen, aber heute, da will ich doch gleich mal für die ganze Woche gehen, ja, hole ich mal alles und dann habe ich ein paar Tage Ruhe. Nein, Gott ließ das nicht zu. Warum hat er das nicht zugelassen? Ich denke, es war, damit die Israeliten sich jeden Tag daran erinnern konnten oder mussten, woher ihre Hilfe kommt, nämlich Gott selbst. Und dass er auch genau wusste, was sie brauchen. Ja, wir lesen nämlich, dass jeder genau die Menge sammeln konnte, die er persönlich brauchte. Die Gnade Gottes war also genau angepasst an das Bedürfnis des Einzelnen. Und auf genau diese Weise rüstet Gott uns auch heute noch mit seiner Stärke aus. Das ist nicht einfach manchmal zu hören, weil das bedeutet ja, dass ich vielleicht viel mehr Gnade brauche als mein Freund, weil ich viel mehr durchmache als er. Aber Gott passt das an. Der gibt dir genau, was du brauchst. Um jetzt diese Gnade sozusagen einsammeln zu können, will ich kurz 4 Elemente noch aufzählen und dann komme ich wirklich zum Schluss. Das ist das Gebet als erstes. Beten heißt vor den Gnadenthron kommen. Jesus hat uns den Weg zum Vater schon geöffnet. Wir können ihn deshalb zu jedem Moment anrufen. Da sollen wir uns ganz und gar nicht zurückhalten. Denn Gott freut es, wenn wir ihn anrufen. Habe ich da was über, das war schon, ja, Gnade empfangen durch das Gebet, ja. Gott freut es, wenn wir ihn anrufen. Wir anerkennen Gottes Heiligkeit, seine Souveränität und da auch, dass er über uns steht. Und wenn wir beten, dann dürfen wir wissen, dass sogar Jesus selber für uns im Gebet einsteht. Steht in Hebräer 7. Das nächste ist das Bibellesen. Ah, das falsche Slide. Das war eigentlich umgekehrt. Ja. Das Bibellesen. Die Bibel spricht nicht nur von Gott, sie kommt auch von ihm und ist ein Kommunikationsmittel mit ganz objektiver Autorität. Römer 14 sagt da was dazu. Römer 15, Römer 15, Verse 4 und 5. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben. Alles, was Gott sich so ausgedacht hat. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Also sein Wort ist hier, um uns was zum Lernen zu geben. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Das soll die Konsequenz sein, wenn ihr eben in Gottes Wort daheim seid. Lassen wir uns immer mehr von der Bibel beeinflussen, damit Gottes Wort in uns die verschiedenen Lebenssituationen hilft zu meistern. Auf diese Weise kann Gott nämlich ganz direkt zu uns sprechen. Drittens, wir wollen uns Gottes Wirken unterstellen. Das ist wahrscheinlich dieses hier. In 1. Petrus 5, und das ist nochmal eine Bibelstelle, aber die Bibel ist eben halt wirklich so reich. Kapitel 5 von 1. Petrus, Verse 5 und 6. Ihr jüngeren Männer, steht in dieser Übersetzung, ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es geht nicht nur ums Demütigen unter den Gemeindevorständen, sondern dass wir uns gegenseitig unterordnen. Wenn das alle tun oder tun wollen, dann hat das einen Einfluss auf das Zusammenleben. Damit sich die Kraft ganz reell zeigen kann, trotz unseren Schwächen, müssen wir uns im Klaren sein, dass wir nichts sind. Eine solche Unterwerfung ist aber keine Schwachheit an sich. Nein, es braucht sie einfach, damit wir Gottes Größe in Aktion sehen können. Dieses sich unter Gott stellen beinhaltet die Tatsache, dass wir zwischenzeitliches Leiden von Gott akzeptieren. Nicht auf eine fatalistische Art und Weise, sondern im Wissen, dass Gott wacht. Hiob und Josef sind daran wohl die besten Beispiele. Beide werden stark geprüft, der eine, weil er alles verliert, Güter, Arbeit, Kinder, Gesundheit, der andere, weil man ihn ganz jung ins Ausland verkauft, weg von zu Hause. Aber beide werden später anerkennen, dass Gott wirklich an ihrer Seite geblieben ist und ihnen dabei eine Zukunft vorbereitet hat, von der sie sich nicht mal, erträumen hätten lassen können. Bei Josef ist das besonders beeindruckend, weil er seinen Brüdern sogar vergeben kann. Ja, ich weiß jetzt, warum Gott es zugelassen hat, dass ihr mich verkauft habt, damit ich nämlich euch jetzt helfen kann in dieser Hungersnot. Und schließlich noch ein viertes Element, das ist, um die Gnade Gottes zu ergreifen, das ist das Dienen. In 1. Korinther 12, 25 werden wir dazu ermutigt, einander Sorge zu tragen. Dieses Dienen kann nicht einfach die Arbeit von Vollzeitern sein, sondern ist ein gegenseitiger Dienst unter Glaubensgeschwistern. Habt ihr enge Freunde, mit denen ihr euch über die Gnade Gottes austauschen könnt? Dabei geht es nicht in erster Linie um gute Ratschläge, die wir erteilen können, sondern um gelebte und geteilte Gottesbeziehung. Wenn Vertrauen da ist, dann können wir uns gemeinsam auch über ganz persönliche Gottestaten freuen. Seien wir aber wachsam, um Anvertrautes vertrauensvoll in unseren Herzen zu behalten. Es sei denn, die andere Person gibt uns ausdrücklich die Freiheit, das Anliegen mit anderen zu teilen. Dann gibt es nochmal eine andere Dimension. Das geht aber nicht immer. Aber manchmal kann das gut tun. Es gibt eine eindrückliche Illustration zu diesem Element des Dienstes des Gnadenteilens. Das ist die Geschichte des Gelähmten, der vor die Füße von Jesus gebracht wird in Markus 2. Wir können das als Zusammenfassung der Anatomie der Gnade Gottes nehmen, die ausreicht. Männer, die glauben. Sie glauben, dass Jesus heilen kann. Sie bereiten sich zusammen vor. Der Kranke ist einverstanden, dass er eben vor Jesus gebracht wird. Die Freunde gehen für ihn aufs Äußerste, bis ans Äußerste. Sie nehmen alle Risiken für ihn auf sich, um möglichst nahe an Jesus heranzukommen. Und dann wird Jesus aktiv. Er weiß alles, ohne dass irgendjemand etwas erklären muss. Und Jesus stellt die innere Gesundheit vor die äußere. Er spricht vom Bedürfnis der Vergebung. Die Hauptaktion in der Geschichte, die kommt von Jesus. Er schenkt Gnade. Zuerst jene, die Gnade für das Herz, dann auch für den Körper. Bei Paulus sehen wir, dass Gott meint, dass er die körperliche Genesung nicht unbedingt benötigt vielleicht. Der Dorn, der bleibt. Aber was viel wichtiger ist, Paulus erkennt, dass Gottes Gnade und seine Taten genügen. Er weiß, dass, weil er selbst schwach ist, Christus in ihm seine ganze Stärke entfachen und bezeugen kann. Des Herrn Gnade, die reicht, ist nicht nur ein Zusatzgeschenk für Christen, bei denen alles rund läuft. Diese Gnade kann sich dann entfalten, wenn der Gläubige entdeckt, wie sehr er seinen Schöpfer braucht. Ansonsten könnte man glauben, dass die Gnade ein Bonus ist, den man sich verdienen könnte. Nein, das ist er nicht. Denn die Gnade ist eben gerade ein unverdientes Geschenk, das uns Leben gibt, richtiges Leben, echtes Leben, unserem Leben mit all seinen Herausforderungen. Und ich schließe mit Philipper 4, die Verse 12 bis 13. Philipper 4, Verse 12 und 13. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch den, der mich mit Kraft erfüllt. Amen.